Habt ihr es erkannt? Der Psalm 73, den wir gerade auszugsweise gehört haben, der enthält den Text unserer Jahreslosung. Und den kann man ganz schnell verpassen, weil da so viel anderes Bekanntes ist, oder? Bei dem, was man hört. Das war ja doch ein längerer Text, jetzt haben wir ihn sogar nur auszugsweise gelesen. Vielen Dank, Willi. Dass man am Ende vielleicht das verpasst, was uns das ganze Jahr so begleitet. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das ist unsere Jahreslosung. Also ein Bibeltext, der sozusagen zu dem Motto eines Jahres gemacht wird. Und ich finde, wenn man diesen Psalm so am ganzen Stück oder mindestens zum großen Teil hört, da rutscht man so am Ende über diese Aussage ganz schnell drüber, weil da so viel andere bekannte Dinge sind. Ich meine, man muss kein Christ sein, oder? Um sich über das Gelingen anderer zu ärgern. Wie gut es manchen Leuten geht, die nach unseren persönlichen Maßstäben überhaupt keine Moral haben. Man kann sich ärgern über überhebliche Menschen, denen es gut geht. Oder Leute, die ganz und gar anders leben, als es unsere persönlichen moralischen Maßstäben entspricht. Und bei denen funktioniert das. Dann heißt es in diesem Text, Stolze sind stolz auf ihren Stolz. Da könntest du gerade verrückt werden, oder, wenn du das hörst. Aber tatsächlich, sowas gibt es und solche Menschen gibt es und bei denen scheint es zu funktionieren. Der Text spricht von Betrügern, deren Unrecht gelingt und Vorteil haben. Menschen, die auf Kosten anderer reich werden, ja, auf wessen Kosten sonst? Oder das muss ja irgendwo herkommen, ne? Wenn du mehr haben willst, muss es der andere weniger haben. Das ist das Prinzip. Wie begründet der Reichtum ist, das ist ein Unterschied. Also, all das, was wir gerade gehört haben, da kann man sich wunderbar ärgern, ohne Christ zu sein. Aber jetzt kommt noch das Sahnehäubchen obendrauf, dass dieser Text sagt, dass der Gottesfürchtige schlechter dran ist, von außen betrachtet, als der, der gottlos ist und dem es noch besser gelingt. Das ist doch nicht auszuhalten, oder? Also da sagt doch die Bibel, wenn Gott auf unserer Seite ist, wer kann gegen uns sein? Oder dass Gott das Leben in Fülle versprochen hat? Und dann kommt so ein Psalm 73 daher und sagt, also hör mal, wenn ich in die Welt hineingucke, ist es gerade andersrum. Der Gottesfürchtige ist der Blöde und der andere hat es besser. Um es ein bisschen salopp zu formulieren, oder? Vor kurzem las ich über Mick Jagger, dem Frontmann der Rolling Stones. Darf ich mal hier fragen, wer die Rolling Stones kennt? Okay, also die meisten, ich sage, okay, gut, wunderbar. Mick Jagger ist vor 5 Wochen, und zwar auf den Tag genau, wie alt geworden? Was denkt ihr? Haben wir hier ein Bild? Ja, genau, nach dem Foto 100. Das sind 100 Punkte, es gibt nachher ein Glas Wasser umsonst, ja. Nicht ganz, aber 71, oder? Der ist richtig im Opa-Alter. Der ist 71 geworden. Und das hätten wir nicht gedacht, dass er so weit kommt. Oder? Jemand, der so ein Leben lebt. Ich meine, der sah schon mit 17 so aus, aber Sex and Trucks and Rock'n'Roll, das war sein Lebensmotto, ist es bis heute. Und da erwartet man doch nicht, dass jemand so einfach und so durchs Leben kommt, oder? Mit ein bisschen Vernunft denkt man, wenn du so lebst, geht es nicht so lange. Also, ob Rock'n'Roll das Leben verkürzt, das können wir nachher draußen mal diskutieren, ja. Aber wenn man so exzessiv Sex and Drugs lebt, dann würde man doch sagen, da wirst du nicht alt mit, oder? Da gehst du vor die Hunde, du gehst kaputt. Und zugegeben, den Menschen, den ich kannte, der nach diesem Motto lebte, kannte einen Menschen, der mir persönlich selbst gesagt hat, Heiko, mein Lebensmotto war für die meiste Zeit seines Lebens Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Mehr als die Hälfte seines Lebens hat er im Gefängnis gesessen deswegen. Und am Ende ist er, glaube ich, nicht mal ganz 40 geworden und an AIDS, also gestorben, kann man gar nicht sagen. Ja, furchtbar verreckt, müsste man sagen, weil das eine ganz furchtbare Krankheit ist. Und dann würde man denken, ja, das ist eher zu erwarten. Ja? Aber wir sehen, und vielleicht ist Mick Jagger genauso ein Paradebeispiel, dass es Menschen gibt, die jeden guten Rat, jede Vernunft, ja, jedes Gesunde in den Wind schlagen, jedes gute Gotteswort ihr Ding machen und sie kommen sehr weit, sind unglaublich berühmt, haben Geld und der steht ja immer noch auf der Bühne und rockt. Also es ist nicht so, dass der alt ist und das war mal, sondern das macht er immer noch mit seinen ganzen Jungs. Aber jetzt mal weg von Mick Jagger auf ein schöneres Bild mit Hintergrund. Ich bin sicher, wir haben auch solche Leute in unserem Umfeld, da brauchen wir gar nicht zu Mick Jagger gehen, wo wir gerade verrückt werden könnten, wie es bei ihnen gelingt, obwohl sie das, was für uns wichtig und wertvoll ist, völlig in den Wind schlagen. Vielleicht gibt es in deinem, in ihrem Umfeld einen Nachbar, der jede gute Nachbarlichkeit in den Wind schlägt, jedes gute Miteinander und trotzdem sein Leben in völliger Selbstherrlichkeit genießt und gut vorankommt. Vielleicht ist es dein ehemaliger Lebenspartner, der auf der Sonnenseite der Kugel lebt und du nur im Schatten, weil du mit all den Dingen, die das mit sich gebracht hat, in den Nachteil gerutscht bist und gerade verrückt werden könntest, dass es ihm so gut geht und du selbst so schlecht dran bist. Vielleicht ist es dein Vorgesetzter, dein Chef, der in einer Art und Weise menschenverachtend seine Leitungsfunktion ausfüllt, dass du dich zu Recht fragst, wie kann man nur Führungskraft werden mit so einer Haltung anderen Menschen gegenüber, aber er ist der Chef und du bist der Angestellte und er verdient mehr als du und du denkst dich, wie kann das gehen? Oder wen immer wir vor Augen haben, ich glaube, wir kennen dieses Prinzip, das uns hier im Psalm 73 dargelegt wird. Menschen, die alle guten Vorsätze, alle guten Regeln und Gedanken, jede Moral in den Wind schlagen, Gottes Wort sowieso und offensichtlich ganz gut dabei sind und ein prima Leben führen, sich gar keine Gedanken machen und wir uns manchmal grämen. Und angesichts eines Vergleiches nur mit sich selbst, nur mit uns und unseren eigenen Werten kann uns das zu Verzweiflung bringen. Aber noch verzweifelter können wir Menschen werden, die wir mit Gott leben, wenn wir feststellen, da tut jemand gerade das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt und lebt ein Leben, das mit hoher Qualität daherzukommen scheint. Und der Psalmist sagt, bei dem, was er hier aufgeführt hat, wenn ich darüber nachdenke, wohin soll ich damit, mit meiner Verzweiflung? Und der 16. Vers mitten im Teil sagt, also versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Da ging ich in Gottes heiligen Tempel und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Möchte euch heute Abend in zwei Gedankengänge mit hineinnehmen, die in dem Psalm 73 für mich zentral enthalten sind. Der erste Punkt ist, entscheidend ist, wie mein Leben endet und weitergeht. Das ist der eine Aspekt, um den es mir heute Abend geht. Und der zweite, Glück ist, Gott nah zu sein. Diese zwei Aspekte. Also einmal dieses Jammern im Psalm 73 und das zweite, was mit unserer Jahreslosung zu tun hat und ja auch in diesem Psalm zu finden ist am Ende. Entscheidend ist, wie mein Leben endet und weitergeht. Dieser Psalmist, also der, der den Psalm geschrieben hat, Asaf, ist ein alttestamentlicher Anbetungsleiter. Also das, was meine Frau hier gerade gemacht hat, euch mit hineinzunehmen in die Anbetung Gottes. Aber das war nicht nur ein Musiker und Sänger, sondern es war auch ein Songwriter. Jemand, der auch Lieder geschrieben hat, Texte geschrieben hat. Psalm 73, ein Lied geschrieben hat, das wir heute überliefert bekommen haben. Und er kommt zu dem Entschluss in diesem Lied und sagt, entscheidend ist, wie das Leben, wie ihr Leben endet. Und die Bibel macht kein Hehl draus und lehrt deutlich, dass wir Menschen, die wir von Gott geschaffen und gewollt sind, ewige Menschen sind, eine ewige Existenz haben. Unser Leib wird sterben, der wird sterben und nicht mehr sein. Aber wir als Persönlichkeit bleiben bestehen. Und es wird nach dem leiblichen Tod hier auf Erden, wo wir alle durch müssen, meistens zumindest, es gibt ganz wenige Ausnahmen, bei denen war das anders, aber die meisten Menschen, die hier sterben, für sie geht es dann in einen neuen Lebensabschnitt, einen ewigen Lebensabschnitt, die Ewigkeit. Und die Bibel macht deutlich, dass es zwei Qualitäten gibt, die Ewigkeit zu erleben. Die eine Qualität ist, wozu uns Gott einlädt, in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen, zu unserem himmlischen Vater zu kommen, zu unserem Schöpfer, mit ihm zu leben, dort zu leben, wozu wir bestimmt und geschaffen wurden, mit Gott zu leben. Und die Bibel macht deutlich, dass es wunderbar sein wird. In Offenbarung 21 wird es berichtet, dass es dort keine Tränen, kein Leid, kein Schmerz, übrigens auch kein AIDS geben wird. All das wird vorbei sein, kein Tod und kein Geschrei. Es wird wunderbare Herrlichkeit sein, die sich mit menschlichen Worten kaum beschreiben lässt. Und dazu lädt uns Gott ein, diese Zukunft mit ihm zu verbringen. Und wir entscheiden in diesem Leben, auch heute hier und jetzt, wo wir diese Ewigkeit verbringen werden. Aber die Bibel macht auch keinen Hehl daraus, was sein wird, wenn wir dieses Angebot Gottes, mit ihm die Zukunft und Ewigkeit zu verbringen, ausschlagen und unser Ding machen. Dass wir die Ewigkeit in der Gottesferne verleben und erleben werden. Und diese andere Seite wird furchtbar sein. Wir gebrauchen den Begriff Hölle dafür, um es zusammenzufassen. Und manchmal gebrauchen wir Bilder aus dieser Welt, um zu sagen, das ist die Hölle. Ich kann mich an einen Ehepartner erinnern, der mir gesagt hat, meine Ehe war die Hölle. Ja? Aber was immer wir für Beispiele bringen, sie hinken alle an einem Punkt. Dieser Punkt ist, dass Gott jetzt in dieser Welt regiert. Aber die Gottesferne wird ein Ort sein, wo Gott nicht mehr sein wird. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie furchtbar dieser Ort sein wird, wo Gott sich ganz zurückzieht und nicht mehr sein wird. Also gibt es eben diese zwei Wege. Und Gott lädt uns ein, dieses Leben mit ihm heute schon zu beginnen, das auch in Ewigkeit mit ihm weitergeführt wird. Und nicht in der ewigen Ferne von ihm zu sein. Und Asaf sagt im Grunde, in seinem Ergebnis bei dem ganzen Beobachten kommt er zu einem Ergebnis. Er sagt, was nutzt denn der ganze Spaß, der Stolz des Stolzen und der Reichtum des Reichen, wenn er am Ende verloren geht und die Ewigkeit in der Gottesferne verbringen wird? Was nutzt das bisschen Spaß? Ich habe 11 Jahre bei Jugend für Christus gearbeitet, in der T-Mobile-Arbeit. Wir waren ja auch mal mit dem Bus hier gewesen, schon ein paar Jahre zurück zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006. So, ja, kann sein. Und wir haben bei Jugend für Christus andere Arbeitsbereiche gehabt, die auch immer noch existieren. Einen unter anderem, der mit jungen Menschen aus Südafrika arbeitet. Hier in Deutschland, wo wir Schuleinsätze machen. Itemba heißt die Gruppe. Itemba ist afrikanisch und heißt Hoffnung, genau. Ich weiß jetzt gerade nicht, was die Sprache ist. Also genau, heißt Hoffnung. Und sie machen Hoffnung in Bezug auf Rassendiskriminierung, Benachteiligung, aber auch zum Thema AIDS sind sie stark engagiert. Denn AIDS ist in Afrika ein Thema, das man eigentlich als Volkskrankheit bezeichnen müsste, wie wir es gar nicht kennen. Ja, in unserer Kultur ist es eine Randerscheinung, eine ganz kleine Randerscheinung, aber in den Ländern, afrikanischen Ländern, herrscht es sehr stark vor. Ein ganz großer Anteil der Bevölkerung ist davon infiziert oder schon erkrankt. Und in dieser Zusammenarbeit sagte mal eine Mitarbeiterin in Bezug auf diese Problematik mit AIDS, sie sagte, was nutzen ein paar Sekunden Spaß angesichts einer todbringenden langen Leidenszeit? Und das, so dramatisch es ist, ist ein sehr schöner Vergleich für die Situation, in der wir auch sind, wenn man das mal übertragen will. Es kann sein, dass wir hier ein Leben leben, das sehr schön ist und ein bisschen Spaß macht. Aber wenn es uns wegbringt von Gott, wenn es uns nicht in die Versöhnung mit unserem himmlischen Vater bringt und mit anderen Menschen, wenn wir ohne Gott hier leben, werden wir es eine Ewigkeit lang auch tun und dann wird es furchtbar werden. Und es lohnt sich überhaupt nicht, hier seinen Reibach zu machen, sein Ding zu machen, wie man so schön neudeutsch macht, wenn wir am Ende verloren sind und getrennt sind von Gott. Es lohnt sich nicht. Die paar Jahre Spaß hier lohnen sich nicht angesichts einer Zukunft ohne Gott. Aber ich möchte noch auf ein zweites Ende hinaus, das mit unserem Heute, Hier und Jetzt zu tun hat. Denn ich glaube, und das trifft auch auf den Psalm 73 zu, dass der Psalmist sehr subjektiv von seiner Position seine Beobachtung darlegt und dann für sich zu einem Ergebnis kommt. Ich glaube, es gibt heute schon ein Ende hier und jetzt, wenn wir einfach unser Ding machen und ohne Gott leben, wenn wir das verpassen. Wir hatten vor einiger Zeit, vor den Sommerferien, einen Alpha-Kurs, der zu Ende ging. Am letzten Abend hatten wir das Thema, wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Und wir waren 8 Teilnehmer gewesen, meine Frau und ich, und saßen zusammen. Und in dem Gespräch über dieses Thema und den Bibeltexten, die wir hatten, wurde eins klar, dass Erfolg, Gesundheit, Reichtum, Partnerschaft noch lange kein Glück bringen. Noch lange kein Glück bringen. Das, was wir synonym für Glück gebrauchen, ist in den meisten Fällen gar kein Glück. Und ich glaube, von außen betrachtet mag es so aussehen, wie toll Leute sind, die einen super Ferrari fahren und so. Aber ich sag dir was, ich kann meinen Opel unbesorgt hier in Wächtersbach abstellen. Der Ferrari-Fahrer nicht, oder? Der hat jeden Moment Angst, dass seiner teuren Karre was passiert. Ja? Das ist so ein Beispiel. Ja? Bisschen banal, aber es ist so. Es ist so. Ich war in Urlaub gewesen an der Nordsee. Und da stand eine Woche auf einem nicht bewachten offenen Parkplatz ein offener Ferrari. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, also ich kenne nur Ferraris, die fahren oder eben nicht zu sehen sind, weil sie in teuren gesicherten Garagen stehen. Ja. Also nochmal zurück: Diese Begriffe Erfolg, Reichtum, Gesundheit werden von uns synonym für Glück gebraucht. Aber wie viele Menschen sind beruflich total erfolgreich? Aber überhaupt nicht glücklich, oder? Wie viele Menschen sind gesund und fit und strotzen nur so vor Kraft und es bringt ihnen trotzdem keine erfüllende Lebensqualität? Wie viele Menschen sind nicht allein, sondern haben einen Partner und kommen zu solchen Aussagen, es ist die Hölle auf Erden, oder? Also wir merken, Partnerschaft heißt nicht automatisch, dass es Lebensqualität ist. Oder finanziell richtig reich zu sein. Ich glaube, das ist vielleicht so eines der Punkte, die wir, wenn man ein bisschen im Leben weitergekommen ist, dann ist die Gesundheit auch ein ganz großer Aspekt, oder? Aber keine finanziellen Sorgen zu haben, so richtig aus dem Vollen schöpfen zu können, da denkt man auch, das würde uns glücklich machen. Aber es ist nicht so. In diesen Punkten allein für sich ist kein Glück zu finden. Ich kenne ein paar Gesunde, viel gesünder als ich, und Reiche und Erfolgreiche. Und weißt du was, wenn ich jetzt mit ihnen tauschen müsste, ich würde es nicht machen. Keine Sekunde würde ich von meinem Leben mit ihnen tauschen wollen, weil ich ihr Unglück gesehen habe. Und ich habe wenig Lebenserfahrung, echt wenig Lebenserfahrung. Man kann das alles haben und glücklich sein. Aber wenn ich das so rumgucke, würde ich sagen, das ist selten. Menschen, die alles haben, gesund sind, reich sind, sich gar keine Wünsche haben, alles gut ist, erfolgreich sind, das sind mir selten wirklich glücklich Leute begegnet. Übrigens sind die sowieso selten, ganz nebenbei. Man kann das alles haben und doch nicht glücklich sein. Und das ist mir ganz viel begegnet. Menschen, die voller Sorge sind, voller Ängste sind, obwohl sie eigentlich so gut ausgestattet sind. So erfolgreich sind. Aber man kann das alles, und das ist die wunderbare Botschaft, man kann das alles nicht haben. Keinen Erfolg, keinen Reichtum, keinen Partner, niemanden. Und ganz wunderbar glücklich sein. Und ganz wunderbar glücklich sein. Aber das Glück ist nach Psalm 73 nicht das Ergebnis von Askese, nach dem Motto, oh ja, so machen wir es. Wir geben alles ab und dann sind wir glücklich. Nein, das ist nicht das, was der Psalm 73 sagt, sondern glücklich zu sein, sagt der Psalm 73, ist, weil mir Gott alles ist. Und das ist mein zweiter Punkt. Glück ist, Gott nahe zu sein. Das, was unsere Jahreslosung sagt. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Als ich Anfang dieses Jahres, oder es war schon Ende letzten Jahres, man weiß ja schon ein bisschen früher, was kommen wird, also diese Jahreslosungen werden 2 Jahre oder 3 Jahre im Voraus schon ausgesucht, also man kann jetzt schon lesen, was 2016 die Jahreslosung sein wird. Als ich also Ende letzten Jahres mitgekriegt habe, was das für ein Text ist, der über dieses Jahr 2014 gestellt werde, dachte ich so bei mir, Mensch Kerle, also so ganz unbewandert bist du ja in der Bibel nicht, hast du ja ein paar Mal durchgelesen, kennst so die Texte, aber dieser Text, Gott nahe zu sein, ist mein Glück, der war mir nicht geläufig. Also da war nicht bei mir dieser Wiedererkennungseffekt, wo ich sage, ah ja, ja, habe ich schon gelesen oder schon mitbekommen, weiß ich. Und das hat mich ein bisschen auf die Suche gebracht, diese Formulierung zu prüfen und habe dann angefangen nachzuschlagen und habe dann auch die Lösung herausgefunden. Der Grund, dass mir dieser Text in seiner Formulierung so ein bisschen unbekannt war, hat damit zu tun, dass er aus einer Übersetzung kommt, die sehr gut ist, aber ich wenig benutze, die sogenannte Einheitsübersetzung. Also gute Bibelübersetzung, aber lese ich nicht so viel, schlag ab und zu mal nach, vergleiche mal Dinge, aber ich benutze sie nicht so häufig. Und dort steht wortwörtlich, ich aber, sagt dieser Psalmist Asaf, ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und dann ist eben genommen worden für diesen Text, für dieses Jahr, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Also genauso steht es in der Einheitsübersetzung. Und dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und Hoffnung für alle gelesen, haben wir gerade gehört, und habe in der Elbefelder Bibel nachgeguckt, und in der Lutherbibel bin ich dann fündig geworden. Und dann hat es bei mir geklingelt. Und dann wusste ich, aha, das ist der Text. Na? Weißt du, wie es nach der Luther klingt? Weiß es jemand? Jawohl. Willst du auf Gott hin? Genau. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Also dieser Text ist mir nicht deswegen so geläufig und so im Herzen, weil ich die Bibel so gut auswendig kenne, sondern weil das ein Lied ist, oder? Ja, Psalm 73 ist ein Lied, oder? Haben die Deutschen auch ein Lied draus gemacht? Und ich weiß nicht in Gelnhausen, wie oft haben wir das geschmettertes Lied. Also ich glaube, es ging kein Ofa vorbei, kein offener Abend, wo wir das Lied nicht gesungen haben. Aber das ist meine Freude. Und das steckt so tief in mir drin, dass das immer wieder zum Klingen und zum Vorschein kommt. Und das ist genial. Übrigens ist das auch die kleine Boshaftigkeit für heute Abend. Ich habe mir vorgenommen, dieses Lied mit euch am Ende jetzt gleich zu singen, weil das ein wunderbarer Ohrwurm ist. Den kriegst du nicht mehr los, ja? Den pfeifst du die ganze nächste Woche. Aber es ist wunderbar, weil es so ein herrlicher Text ist, den wir wirklich im Ohr und im Herzen haben müssen. Es ist so genial. Aber, und deswegen habe ich mir das auch ausgesucht, heute Abend das nochmal zum Text zu nehmen, darüber zu predigen. So Jahresmitte haben wir nicht ganz, aber wir haben noch ein bisschen vor uns. Weil diese Luther-Übersetzung etwas betont, das mir bei der Einheitsübersetzung den anderen etwas verloren geht. Und das möchte ich jetzt in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir auf die Jahreslosung hören, nach der Einheitsübersetzung und wie auch viele andere es übersetzen, dann könnte man den Eindruck bekommen, ich brauche nur ein bisschen Zeit mit Gott verbringen, ihm nahe zu sein, wie immer du das machst. So unterschiedlich kann das sein. Und das ist mein ganzes Glück. Das heißt, ich bin dann glücklich. Aber ich glaube, wer lang genug mit Jesus unterwegs ist, der weiß, dass es Nähe bei Gott geben kann, aber das Glücksgefühl bleibt aus. Und das ist auch in meinem Leben so. Ich muss mir oft diese Zeiten erkämpfen, in Ruhe zu sein mit Gott, ihm nahe zu sein, so wie es für mich gut ist. Aber dass ich dann nach so einer Zeit glücklich und fröhlich an die Arbeit gehe, das ist nicht die Regel sogar. Es ist nicht die Regel, obwohl es so eine gute und wichtige Zeit ist. Okay? Aber zu sagen, dann bin ich wieder glücklich und die Probleme sind alle so klein. Nein, so ist es nicht. Und ich glaube, dass dieser Text auch das gar nicht sagen will. Und das ist mir so wichtig, dass wir da nicht auf eine falsche Richtung kommen, eine falsche Erwartung bekommen. Wir haben keinen Gott, der nur Gefühle manipuliert, sondern der auch bei uns ist und zu uns hält, wenn wir es nicht spüren, trotzdem da ist. Der uns durchträgt, auch wenn wir ganz unten sind, hoffnungslos sind, ist er trotzdem da. Gott ist, preis den Herrn, gefühlsunabhängig zuallererst. Dass er uns auch Gefühle schenkt, der Geborgenheit, des Friedens, auch des Glücks, das möchte ich nicht mindern und schmälern. Das ist wirklich wahr, das tut er auch. Aber zu glauben, ich brauche nur ein bisschen Bibel lesen oder ein bisschen beten oder mich in der Kirche setzen, weil mir das Gefühl gibt, Gott ist nah und dann bin ich glücklich, das ist nicht der Fall. Ich glaube, was dieser Text sagt und sagen möchte, was in uns diese Erfüllung, dieses geistliche Glück schenkt, ist genau das, was die Lutherbibel übersetzt. Aber das ist meine Freude. Das ist eine Entscheidung, oder? Das ist eine Entscheidung. Ganz egal, was kommt. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das hat mit einer inneren Entscheidung, mit meiner Haltung zu tun. Wie schlecht es aussieht, wie dumm ich vielleicht dastehe, wie erfolglos ich vielleicht dem Gottlosen gegenüber bin, ist meine Entscheidung. Aber das ist, meine Freunde, mein ganzes Glück, dass ich mich zu Gott halte und weiß, dass ich damit hier und heute und für alle Ewigkeit auf der besseren Seite ist. Auch wenn mein Gefühl sagt, du bist ja so arm, wie kannst du glücklich sein? Du bist ja so erfolglos, wie kannst du glücklich sein? Du bist ja so allein, wie kannst du glücklich sein? Du bist ja so krank, da kann man nicht glücklich sein. Das sagt unser Gefühl, oder? Aber unsere Entscheidung ist, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte, zu ihm gehöre. Und dazu möchte ich uns allen Mut machen, diese Entscheidung so fest zu machen, egal wie schlecht es empfunden aussieht in unserem Leben, dass wir sagen, du Gott bist mein ganzes Glück. Das ist meine Freude, dass ich mich zu dir halte. Und das macht den großen Unterschied. Denn mit ihm zu leben ist tatsächlich das alles Entscheidende. Äußere Umstände spielen dann keine Rolle und sind nicht so im Vordergrund. Also, das Leben mit Jesus als Glück zu nehmen, was es auch ist, unabhängig von dem, was unser Gefühl sagt. Der Psalm 1 sagt, glücklich ist, wer nicht ohne, sondern mit Gott lebt. Und das wird der Fall sein, wie immer die äußeren Umstände sind. Und ich wünsche euch Erfolg und Gesundheit und Reichtum, könnt ihr gerne haben. Aber glücklich macht es nicht, sondern die Beziehung zu Jesus, zu eurem Herrn und Heiland, zu dem Vater im Himmel, der erhaben ist über all die äußeren Dinge unseres Lebens und uns Lebensqualität schenkt. Und das ist meine Freude und mein Glück, weil ich mich entscheide, mich zu Gott halte. Und mit dem Lied möchte ich Amen sagen und dich dazu aufzurufen, das mitzusingen, mitzuschmettern und es mit nach Hause zu nehmen. Und hoffentlich nicht nur für heute Abend und morgen und die nächste Woche, sondern den Rest deines Lebens, dass es immer wieder hochkommt, dann, wenn es gut ist in deinem Leben, es klingt und dein Herzen fröhlich macht. Singen wir es miteinander.
Mit einer